treffe heute Nikolaus Blome. Er ist Politikchef bei RTL NTV und Spiegelkolumnist. Seit vielen, vielen Jahren beobachtet er das politische Geschehen nicht nur in Deutschland. Ich begrüße Sie sehr herzlich, Herr Blome. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Blome, wenn Sie in zwei Sätzen, so schwer wie das sein mag, zusammenfassen, was waren die größten Erfolge der Regierungskoalition unter Olaf Scholz?
Ich glaube, die größten Erfolge lagen in den ersten, naja, anderthalb bis 2 Jahren, eher anderthalb Jahren, nämlich das Land nach einem wirklich riesengroßen Schock durch den Krieg der Russen in der Ukraine sicher und zu halbwegs vertretbaren Preisen durch eine wirklich große Energiekrise geführt zu haben, dabei das Land zusammengehalten zu haben und gleichzeitig auch gewisse grundsätzliche Konsequenzen gezogen zu haben, nämlich ein Sondervermögen, also extra Schulden hinzustellen für die Bundeswehr bzw. die Landesverteidigung. Das finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Leider hat die Regierung dann im weiteren Verlauf durch überhastetes Agieren, durch die Unfähigkeit, sich diesen völlig veränderten Rahmenbedingungen auch mit dem Koalitionsvertrag ganz neu zu stellen, ist sich selber dahin manövriert, dass sie sich über jeden Euro streiten musste, und das hat sie am Ende so zerrüttet, dass sie auseinandergefallen ist.
Also Sie haben schon angesprochen, es gab nicht nur Erfolge, sondern auch Misserfolge. Jetzt kann man das so flapsig daher sagen. Also Deutschland war mal die Lokomotive, auch die wirtschaftliche Lokomotive. Inzwischen haben wir die rote Laterne. Was sind die wesentlichen Gründe, die dazu geführt haben? Natürlich, Sie haben schon einige Stichworte genannt. Natürlich der Ukraine-Krieg und dass das Russland-Geschäft weggebrochen ist. Aber wo sehen Sie auch politisch die Gründe, warum wir in diese Situation gekommen sind?
Naja, zum einen muss man sicherlich sagen, dass ganz unabhängig von dem, was die Regierungen da so machen, Deutschland größere Teile seines Geschäftsmodells schlichtweg verloren hat und ein neues suchen muss. Das war halt billige Energie aus Russland, eine perfekt funktionierende Globalisierung, die auch alle Preise ja letztlich drückt, und ein bisschen auch Cheap Labor in Deutschland, also billige, vergleichsweise preiswerte Arbeitskraft. Alles drei, zwei von den Sachen sind ganz weg und das dritte ist doch stark eingeschränkt. Würde also grundsätzlich sowieso dazu führen müssen, nach einem neuen Geschäftsmodell Ausschau zu halten. Und darüber hinaus haben etliche Regierungen es quasi versäumt, dem Bürokratiewucher Einhalt zu gebieten rechtzeitig. Und auch dem sagen wir so, lähmenden Aspekt von Sozialstaatlichkeit Einhalt zu gebieten. Sozialstaat muss sein, und das ist auch gut so, und das ist wichtig für den Zusammenhalt eines Landes wie Deutschland, ganz klar. Aber wenn er am Ende so kompliziert wird, vielleicht an manchen Stellen auch so einseitig üppig, dass er Initiative, Eigenverantwortung lähmt, dann lähmt es halt auch die Wirtschaft. Und das sehen wir.
Alles hängt ja mit allem zusammen. Also die Wirtschaft entscheidet natürlich ganz im Wesentlichen auch die Stimmung im Land. Jetzt haben wir in ganz Europa und in Deutschland auch ganz besonders einen Rechtsruck zu verzeichnen. Die AfD und entsprechend auch die anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa werden immer stärker. Wo liegen für Sie die Ursachen für diesen Rechtsruck?
Also ich würde sagen, das müssen Sie schon national betrachten. Und dann betrachten wir es halt in Deutschland, die AfD. Nein, der verlässlichste unter mehreren roten Fäden für die AfD und ihre Entwicklung ist die Entwicklung des Themas Migration. Wenn aus guten oder manchmal auch nicht ganz so guten Gründen viel über Migration gesprochen wird und das Problem also offenkundig den Leuten auf den Nägeln brennt und vielleicht auch dann in aller Regel ja auch faktisch groß ist, macht das die AfD groß. Bekommt eine Regierung dieses Thema halbwegs in den Griff, mindestens mal in der Wahrnehmung großer Teile der Gesellschaft, dann ist das für die AfD immer das Ticket in Richtung unten. Dann fährt sie mit diesem Thema quasi auch wieder bergab. Wenn wir uns erinnern, 2017 sind die reingekommen mit 12%, über 12%. 2021 hatten sie bei der Wahl nur 10%. Ist nicht viel, aber heißt auf alle Fälle, es ist kein Gesetz, dass die AfD immer steigen muss, wie es jetzt zuletzt aussah. Das hat schon mit dem Thema Migration zu tun. Und zwar ganz erheblich. Also diese Auf- und Abbewegung des Themas zeichnet sehr gut nach die Auf- und Abbewegung der AfD in den Umfragen.
Wie bewerten Sie denn Ihre eigene Rolle, also die Rolle der Medien, auch bei diesem brisanten Thema?
Ich glaube, wir sind dazu da, über die Themen zu berichten, über die die Leute reden, damit sie halbwegs fundiert, aufgeklärt, fair darüber reden können. Unser Problem ist mitunter, dass wir nicht mehr alle Leute erreichen. Die Zeiten sind wirklich lange vorbei. Und das ist ein Teil derjenigen, die an der gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen, wenn Sie so wollen, Diskussion teilnehmen, aber außerhalb einer gesamtgesellschaftlichen Informierung stehen. Das heißt, die kommen in diese Arena mit einer ganz anderen Aufgeladenheit, mit einer ganz anderen Informiertheit, also Pseudo-Informiertheit oftmals auch, oder gar Falschinformiertheit, und prägen aber den Diskurs der gesamten Gesellschaft mit, sodass auch die traditionellen, klassischen Medien, die nach den vernünftigen Maßstäben funktionieren, nicht immer auf den ersten Blick wissen, ist das jetzt ein Bereich der Gesellschaft, der engagiert über ein Thema oder vielleicht sogar wütend über ein Thema diskutiert, weil es wirklich ein Problem gibt? Oder ist das ein Teil der Gesellschaft, der sich gerade hat einreden lassen, dass es ein Problem gibt, das es in Wahrheit aber nicht oder gar nicht in der Schärfe gibt? Insofern hat sich das Verhältnis zwischen Medien und Gesellschaft maximal kompliziert. Großes Misstrauen in größeren Teilen der Gesellschaft, den klassischen traditionellen Medien gegenüber. Und wir müssen sehen, wie wir damit am klügsten umgehen.
Wenn Sie die Stimmung im Land be beschreiben sollten, wie fällt dann diese Beschreibung aus?
Ich glaube, gegenüber der neuen Bundesregierung gibt es eine gehörige Skepsis und einen großen Wunsch danach, so blöd das jetzt klingt, also platt das klingt, dass sie sich nicht schon wieder alle immer streiten. Ich glaube, ganz vielen Menschen ist durchaus bewusst, dass Streit und Auseinandersetzung was Produktives hat und letztlich das Ding auch nach vorne bewegt. Und trotzdem scheint der politische Streit, insbesondere der Streit zwischen Regierungsparteien, die doch eigentlich in einem Team spielen, etwas zu sein, was die Leute in einem Umfang inzwischen abschreckt, in einem Maße abschreckt und verstört und verärgert, das langsam aber sicher gefährlich wird für den Zusammenhalt des Ganzen. Das heißt, ich glaube, wenn man diesem hohen Wunsch und vielleicht sogar Sehnsucht nach einer halbwegs geräuschlos funktionierenden Regierung nachkommt seitens der Regierung, ist schon ganz viel gewonnen, ist schon ein Teil dessen geleistet, was sich diese neue Koalition ja vornimmt, die Stimmung im Land zu drehen. Ins Positive wieder hinein, weil das letztlich auch eine Voraussetzung ist, dass es hier vorangeht, dass Wachstum ist, dass die Leute wieder anpacken wollen und sich nicht entnervt zurücklehnen oder gar wütend irgendwie in so einen Winkel begeben und sagen, am liebsten würden wir es alles in die Luft sprengen.
Also immerhin hat ja Friedrich Merz geschafft, relativ schnell eine Regierungsmannschaft zusammenzustellen und auch die Koalitionsvereinbarung quasi zu unterzeichnen in dem Zeitrahmen, wie er den angegeben hat, bis Ostern. Jetzt kommt noch die Abstimmung der SPD-Basis. Aber zumindest ist dieser Prozess ja relativ zügig vorangegangen. Normalerweise gibt man der Regierung 100 Tage. Ich habe den Eindruck, so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Wo muss Herr Merz sozusagen unmittelbar anpacken? Welches Thema muss er unmittelbar angehen? Er hat ja schon, das muss man da sagen, eine Ankündigung gemacht, dass er am ersten Tag seiner Kanzlerschaft schon mal Grenzkontrollen einführt. Aber was sehen Sie als wichtigsten Punkt, wo muss er anpacken?
Ja, noch einmal, wenn ich glaube auch, dass die Geduld der Leute mit einer startenden Regierung geringer ist als früher. Also 100 Tage kriegen die nicht mehr. Ist nur die Frage, 100 Tage wofür? Ich glaube, dass große Teile der Bevölkerung bei weitem nicht so doof sind zu glauben, in 100 Tagen hat er das Haushaltsloch zugenagelt, ist das Wirtschaftswachstum verachtfacht und im Übrigen sind alle weiteren Probleme, auch der kaputten Brücken in Deutschland, dann gelöst. Und wenn nicht, sind wir aber richtig sauer. So doof ist kaum jemand. Eigentlich gar keiner. Die Geduld ist kürzer in dem Punkt, wenn die sich gleich wieder anfangen zu streiten, bilde ich mir schon sehr früh, ganz früh in den 100 Tagen, eine Meinung über diese Regierung und von der komme ich dann auch nicht so schnell wieder runter. Denn das ist ja das Gefährliche, dass am Anfang der Strecke sich die Leute über den Kanzler, über bestimmte Ministerpersonen, Ministerinnen und die Regierungsperformance insgesamt ein Urteil binden und das tun sie dann eben oftmals entlang der Frage, streiten sie sich jetzt oder ziehen die an einem Strang? Und was die Migrationsfrage angeht, glaube ich, könnten tatsächlich so ein paar symbolische Handlungen etwas bewirken, stimmungsmäßig. Die Zahlen der Neuasylsuchenden in Deutschland sind radikal gefallen, also um 30 bis 40% im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das sind die nacheilenden Konsequenzen bzw. Folgen all der Beschlüsse, die die Ampel dann irgendwann, viel zu spät, wie ich finde, aber immerhin irgendwann halt mitgemacht hat oder mitinitiiert hat. Und trotzdem, glaube ich, wird man mindestens symbolpolitisch dem, glaube ich, großen mehrheitlichen Wunsch der Bevölkerung nachkommen können und etwas an der Grenze machen. Ob das Zurückweisungen sind, mehr Kontrollen, verschärftes Abschieben, wird man sehen. Der große Unterschied ist, warum Zurückweisungen heute funktionieren könnten, aber 2015, 16, als sie zum ersten Mal im großen Stil gefordert wurden und Angela Merkel sie abgelehnt hat, da konnten sie nicht funktionieren, weil wir damals halt von 10.000 Leuten pro Tag geredet haben. An der Grenze, die zurückzuweisen, einfach technisch und faktisch, glaube ich, und politisch unmöglich gewesen wäre, weshalb ich immer noch glaube, dass Angela Merkel das richtig gemacht hat da in der Zeit. Heute reden wir von ein paar hundert, wenn es hochkommt. Also im ganzen Monat März haben wir 10.000, noch nicht einmal 10.000 Asylgesuche gehabt. Immer noch eine Menge, also kann man sich ja streiten. Aber das da verschärft zurückzuweisen, ist technisch ganz anders möglich als früher.
Blicken wir kurz nach Europa. Also Friedrich Merz und Emmanuel Macron haben ja schon, bevor er jetzt Herr Merz überhaupt Kanzler wurde, schon unterschiedliche Äußerungen getan, was zum Beispiel eine Besteuerung von großen IT-Unternehmen aus den USA angeht. Macron hat das relativ vehement gefordert. Herr Merz sagt, lass uns erst mal ein bisschen reden. Also ich meine das jetzt nicht abwertend, aber es zeigt zumindest, es ist eine unterschiedliche Linie. Wie sehen Sie die deutsch-französische Achse aufgestellt? Weil nur die kann ja schlussendlich Europa zusammenführen. Wenn Deutschland und Frankreich nicht an einem Strang ziehen, dann wird es schwierig, den Rest ins Boot zu holen. Wie sehen Sie jetzt die deutsche Regierung im internationalen, also im europäischen, der europäischen Ebene, insbesondere was dann Frankreich angeht?
Ich glaube, Olaf Scholz war ein guter Europäer als Bundeskanzler und Friedrich Merz ist auch einer. Olaf Scholz allerdings, muss man sagen, hat zu wenig investiert. Politisches Kapital, auch seines persönlichen Kapitals, investiert in diese Sache. Das sehe ich bei Friedrich Merz anders. Der Druck ist aber auch ein anderer. Also die europäische Einigung schreitet ja in Wahrheit in aller Regel nur unter Druck voran. Manchmal auch in die falsche Richtung, aber immerhin in der Regel in die richtige Richtung. Dieser Druck ist jetzt da. Das heißt, sowohl bei der Verteidigung, also ganz klassischen militärischen, sicherheitspolitischen Verteidigung, entsteht ein viel höherer Druck als zuvor und das wird auch was bewirken. Und bei der Frage, aller handelspolitischen Fragen ist die EU ja maximal integriert, das heißt maximal handlungsfähig als Brüssel. Und für den Ausbau dieser Handlungsfähigkeit braucht es das deutsch-französische Tandem. Und ich glaube, da kann man mehr erwarten, als man zu Scholz-Zeiten hätte erwarten können.
Okay, Sie haben vor einigen Wochen ein Buch vorgelegt, Falsche Wahrheiten. Da räumen Sie mit einer ganzen Reihe von Mythen auf, an die ein Großteil der Bevölkerung glaubt. Welchen dieser Sätze würden Sie jetzt besonders nochmal hervorheben wollen und sagen, da halte ich das für besonders problematisch, was Leute tendenziell glauben. Welcher dieser Mythen, den Sie beschreiben?
Und was Ihnen auch wirklich immer wieder, immerfort vorerzählt wird, weil es offenkundig keine politische Kraft mehr gibt, die das in Frage stellt und die zumindest sagt, ne, könnten wir bitte uns nochmal die Zahlen genau anschauen. Ich glaube, was man im Sinne dieser falschen Wahrheiten, eine von diesen falschen Wahrheiten, eine, die besonders viel Geld bewegt, und zwar in die falsche Richtung, glaube ich, heißt, alle Rentner sind arm. Also diesen Satz haben wir alle schon 100.000 Mal gehört. Die Rentner sind arm, den Rentnern geht es schlecht, huiuiui, Altersarmut. Es ist so weit gekommen, glaube ich, dass ganz viele Menschen das Wort Rentner gar nicht hören können, ohne an Armut zu denken. Und das zeigt, wie fest und tief das eingegraben ist. Und das entspricht eben nicht der Realität. Das heißt ausdrücklich nicht, es gäbe keine armen Rentner. Das soll ausdrücklich heißen, es gibt sehr viele, viele Rentner, die nicht arm sind und dann einen kleineren Teil, 3% ungefähr, der ist wirklich arm. Wie kommt das zustande? In diesem Zuge von falscher Wahrheit wird bei der Betrachtung, wie geht es den Rentnern, im politischen Raum, in der politischen Debatte, insbesondere natürlich von der linken Seite, von der Seite links der Mitte, nur und ausschließlich auf die jeweilige Höhe der gesetzlichen Rente geschaut, nicht aber auf das Haushaltseinkommen. Also leben da zwei Rentner zusammen, hat eine Frau, die selber eine kleine Rente hat, aber noch eine größere Rente von ihrem Mann, nämlich als Witwenrente. Also hat sie zwei Renten, hat ein Haushalt, eine Person, ein Rentner, andere Einkünfte aus einem Berufsversorgungswerk, manchmal vielleicht auch aus Mieteinnahmen. Ein bisschen Erspartes, eine Kapitallebensversicherung, was auch immer. Dieser Frage, also wenn man wissen will, wie es den Rentnern geht, muss man das alles in Betracht beziehen. Einmal in 4 Jahren wird das getan. Gibt es einen großen Bericht, der sagt, wie geht es den Rentnern wirklich, wenn man all diese anderen Erwerbs- und Einkommensquellen hinzunimmt, jenseits der klassischen gesetzlichen Rente, stellt sich heraus, der frischeste Bericht ist aus dem November vergangenen Jahres. Den Rentnern geht es überwiegend blendend. Ich glaube, ein Durchschnittshaushalt, Rentner, Haushalt, Ehepaar hat 3.800 Euro Netto-Haushaltseinkommen. Das können Sie jetzt nennen, wie Sie mögen, aber Altersarmut können Sie das nicht nennen. Und in diesem Koalitionsvertrag ist erneut sehr viel Geld bewegt worden mit der Gießkanne. In der Annahme, in diesem Rahmen, alle Rentner sind arm, wenn alle Rentner was kriegen, ist es gut, weil sie sind ja eh alle arm. So ein Quatsch. Sie hätten die 5 Milliarden, die das jetzt kostet, die Mütterrente, nehmen können und sagen können, wir suchen uns die 5%, denen es wirklich schlecht geht, und die kriegen das ganze Geld, dann geht es denen nämlich besser. So machen wir es jetzt so, dass alle Mütter, die jetzt diese Änderung zugutekommen, 20 Euro pro Monat bekommen. Das ist für die, die es brauchen, zu wenig. Und die, die schon haben, die merken das gar nicht. Und das ist exemplarisch in den April geschickt für 5 Milliarden Euro. Und die Jungen müssen den Scheiß finanzieren. Entschuldigung.
Ja, das ist ja mal eine klare Aussage. Die letzte Frage müssen Sie nicht beantworten. Sie sind so lange in der Politik tätig. Das könnte ja geschäftsschädigend für Sie selber sein, wenn Sie die Frage ehrlich beantworten. Sind Sie manchmal noch politikverdrossen?
Nein. Die Frage beantworte ich Ihnen gerne. Ich ärgere mich, wie man gerade gemerkt hat, über Politik. Aber das ist ja das Gegenteil von verdrossen. Und gleichzeitig finde ich bestimmte Politik auch sehr gut. Beziehungsweise bin überrascht, zu welchen dann auch wie soll man sagen, erfolgreichen, erfolgversprechenden Lösungen, die manchmal kommen. Und dann wieder bin ich überrascht und geplättet bis verstört, dass zum Beispiel, und das ist noch so ein Teil dieses Buches, uns ja sehr viel, noch eine falsche Wahrheit, Deutschland tue zu wenig für den Klimaschutz. Man müsse einfach viel mehr tun, weil wir tun zu wenig, wir erreichen unsere Ziele nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Deutschland hat die letzten 3 Jahre am Stück ihre Ziele erreicht und die waren schon verschärft. Und selbst eine Ampelregierung, zumindest der grüne Wirtschafts- und Klimaminister, waren so gefesselt in diesem Denkrahmen, wir tun zu wenig, wir müssen mehr tun, dass sie ihre eigenen Erfolge nicht ins Schaufenster gestellt haben. Also eine Regierung, die ihre eigenen Erfolge kleiner quatscht, als sie sind, weil sie aus dem eigenen Denken nicht mehr rauskommen, das habe ich noch nie gesehen. Insofern bleibe ich neugierig, was noch kommt.
Nikolaus Blome, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die klaren
Danke.
Worte. Also, bis
Dankeschön.
bald.
Tschüss, Herr Westin.